habe ich doch. Gut. Ja, morgen. Du hast es ja gerade schon gesagt, ich habe mir das auch nochmal aufgeschrieben, hier MAs, das heißt, was auch immer. Ich leg das jetzt einfach mal auf als Mitarbeiter, weil wir machen das ja nicht, weil das, also wir sagen ja hier immer an, dass wir Leute brauchen für den Umbau und das ist natürlich absolut richtig, aber auch darüber hinaus gibt es ja einiges zu tun in so einer Gemeinde und wir suchen eigentlich in allen Bereichen Mitarbeiter. Zum Beispiel hat Alex gerade Folien aufgelegt und das sollte sie eigentlich nicht machen. Nee, jetzt, ich wollte keinen doofen Witz darüber machen, keine Sorge. Mache ich auch nicht. Es gibt eine Woche lang kein Eisen mehr zu Hause und das wäre schlecht. Aber was eigentlich viel dramatischer ist, ist, dass ich Technik machen musste. Habe ich im alten Kultschock auch öfter schon gemacht. Ist auch keine große Katastrophe, aber ich glaube, dass es doch segensoptimierender wäre, wenn ich mich vorher auf die Predigt vorbereiten könnte, statt da zu gucken, welchen von diesen 95.000 Reglern ich da jetzt gerade bedienen muss, um den gewünschten Effekt zu kriegen. Also von daher, ja, wenn ihr irgendwas mitmachen wollt, dann meldet euch. Wenn ihr euch nicht meldet, müssen wir irgendwann die Daumenschrauben anziehen, was dann also hieße, in persönlichen Einzelgesprächen würden unsere Security-Leute dann dich fragen, wo denn deine Gaben liegen und wenn du keine hast, dann würden sie dir helfen, welche zu finden und wenn du Gaben hast, die du gerade nicht einsetzen kannst, dann würden sie dich ermutigen, andere Gaben einzusetzen, die du vielleicht dann noch findest. Wenn du das dann ablehnen würdest, dann tja, müsste man sich irgendetwas anderes einfallen lassen. Da würde uns aber auch irgendwie was einfallen. Also von daher, ne, wer nicht mitarbeitet, wird zur Folter vorbereitet, heißt es im 2. Sankt Orch 3, Vers 4. Und da würde ich schon ein bisschen aufpassen, ganz ehrlich. Ich meine, das klingt so humoristisch, aber wenn man da erstmal drin ist, in diesem Kreislauf der Schmerzen, dann lacht man nicht mehr. Es gibt übrigens auch auf der Baustelle noch total erheiternde Tätigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes. Also ihr hättet gestern mal irgendwie in der Ecke vom Parat sein müssen. Der hat eine Tür abgebeizt mit irgendeinem tschechischen Abbeizzeug, das in Deutschland garantiert nicht legal zu kaufen ist. Obwohl ich es komischerweise doch beim Bar gekriegt habe. Also ich habe nur so 10 Zentimeter damit gemacht und erst habe ich gehustet, dann habe ich Kopfschmerzen gekriegt und dann kamen irgendwie so bunte Punkte und dann nur nach doch 10 Minuten weiter haben die Punkte noch angefangen mit mir zu reden und dann dachte ich, na irgendwas ist falsch. Und das ist, glaube ich, auch nicht besser geworden so im Laufe der Zeit, weil dann hat Sören noch da gesprüht und hier hat Thomas noch gesprüht und man hätte also auf keinen Fall ein Feuerzeug anmachen dürfen, sonst wäre uns die Hütte um die Ohren geflogen. Also von daher, es gibt auch tatsächlich sehr interessante Ausnahmezustände, die man erleben kann, wenn man hier mitarbeitet. Also lasst euch davon mal ermutigen und mitzumachen. Noch eins wollte ich sagen, ich sehe, dass ihr alle friert und Halstücher habt und so. Das ist... Nein, das ist nicht doof, das ist normal bei dieser Temperatur, das möchte ich euch nicht zum Vorwurf machen. Das liegt in erster Linie daran, dass es kalt ist und das ist eigentlich nicht wirklich unsere Schuld, sondern es liegt, glaube ich, daran, dass die Stadt Remscheid ihre Sommerrechnung mal wieder nicht bezahlt hat, sodass hier ewiger Winter herrscht. Aber wir könnten es im Prinzip abmildern, aber das geht noch nicht. Also wenn wir das Foyer haben, wird es wahrscheinlich etwas wärmer werden, weil wir dann die Türen zumachen können. Daniel und ich haben gestern schon überlegt, ob wir das Loch da oben zustopfen und haben schon Glaswolle und alles gekauft, weil da zieht natürlich auch ganz viel Wärme durch. Aber da kam dann auch irgendwie so viel Sprühdunst raus, dass wir dachten, wir machen das vielleicht erst nach dem Sprühen, dass wir hier alle Löcher dicht machen, damit man hier noch normal atmen kann. Also von daher nehmt euch vielleicht dann einfach wärmere Kleidung mit und ja, lebt damit. Ist halt einfach Schicksal. Ja, es ist ich weiß nicht, worüber ihr lacht. Also es gibt ja kein falsches Wetter, sondern nur falsche Kleidung, habe ich mal gehört. Ich wünschte mir übrigens selber, dass ich meine Jacke nicht zu Hause vergessen hätte. Aber meine Mutter würde jetzt sagen, mach dir einfach warme Gedanken und dann klappt das auch schon. Ja, da kann ich jetzt eigentlich mal anfangen zu predigen, oder? Gut. Ich habe eigentlich am meisten Bock darauf, noch ein paar Karlauer zu erzählen. Aber mir fallen keine mehr ein. Ich habe noch so einen Witz von Roland gehört, aber den erzähle ich jetzt nicht. Oder? Ja. Ja, gut. Aber es ist eigentlich ein Kinderwitz und ihr seid ja keine Kinder mehr. Na gut, also Winnetou und Old Shatterhand und eine Blondine sitzen ums Lagerfeuer rum. Und der Abend wird später und man trinkt halt diesen fiesen Kaffee aus diesen Blechtassen, die Cowboys immer getrunken haben. Und irgendwann muss Winnetou austreten. Und er geht so eine Weile und hört man ganz laut Plock. Und Winnetou kommt wieder, setzt sich ans Feuer, sagt kein Wort. Ein paar Minuten später muss Old Shatterhand natürlich auch mal und er steht auf und läuft so eine Weile und auf einmal hört man wieder Plock. Und ein paar Minuten später kommt Old Shatterhand wieder, irgendwie zieht auch echt eine ziemliche Fresse, sieht ein bisschen genervt aus, aber sagt auch irgendwie kein Wort, setzt sich einfach hin und starrt weiter ins Feuer. Noch ein paar Minuten später steht die Blondine auf und muss auch aufs Klo und geht wieder eine Weile und hörst du so Plock, 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 sagt Winnetou zu Old Shatterhand. Ich wusste, dass die dreimal auf die Hake tritt. Ja, ich habe mir gemerkt. Ja gut, eigentlich eine traurige Geschichte. Wir sind ja immer noch bei Sünde und deswegen muss ich jetzt den ganzen Spaß in die Einleitung legen und jetzt ist natürlich der totale Stimmungsumbruch hier im Raum, aber da ja, müssen wir mit leben. Ne? Also ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die könnt ihr gerne nachher in der Bibel nachlesen, wenn ihr wollt. Die steht irgendwo im Johannesevangelium. Ich könnte euch die genaue Stelle geben, aber ich finde es eigentlich viel reizvoller, mir vorzustellen, dass ihr jetzt das ganze Johannesevangelium lest, bis ihr auf diese Stelle kommt. Denn dann habt ihr eigentlich ja viel mehr Segen, als wenn ihr bloß jetzt diese 15 Verse oder sowas lesen würdet. Also von daher fangt einfach mal ziemlich weit vorne an, so bei Mose und lest dann mal soweit, bis ihr dann die Stelle im Johannesevangelium findet und dann ja, freut euch darüber. Die Geschichte fängt extrem früh an. Es ist irgendwo in Jerusalem, wo Jesus zu der Zeit sich aufgehalten hat und es ist also noch lange bevor der erste Hahn gekräht hat, heißt es, dass Jesus in aller Frühe am Morgen aufstand. Ich frage mich ja immer, wie das dann so gelaufen ist. Die hatten ja auch keine Wecker und der Hahn hat noch geschlafen, aber auf irgendeine Weise hat Jesus es dann geschafft, aufzustehen. Und er geht in aller Frühe in den Tempel, um da Zeit mit Gott zu verbringen, schätze ich jedenfalls. Es steht nicht genau, was er im Tempel machen wollte, aber er geht jedenfalls in den Tempel hinein. Und es ist noch so früh, dass ich davon ausgehe, dass super wenige Leute unterwegs waren. Und vermute deswegen, dass Jesus Zeit alleine mit Gott verbringen wollte, dass er einfach mit seinem Vater etwas reden wollte und so die Zeit vor Morgengrauen genießen wollte, während er im Tempel noch ganz alleine ist. Dann mit der Zeit passiert es, dass immer mehr Leute sich um ihn gesammelt haben. Das war ja immer so, wenn er irgendwo gewesen ist, dann kamen immer ganz viele Leute vorbei und er war nie lange irgendwo alleine. Und so je später der Morgen wurde, umso voller wurde der Tempel und irgendwann war er umringt von Leuten. Erst kamen so ein paar Einzelne, dann kamen Dutzende, nachher Hunderte. Und ich stelle mir das einfach mal so vor, wie wenn Jesus von einer Menschenmenge umringt war, dann war das nicht so wie heute Morgen, sondern dann waren 350 Leute mindestens da, die sich im Tempel um ihn herum gedrückt haben, um zu gucken, was dieser berühmte Jesus von Nazareth, der weltbekannte Wundertäter und Prediger, was der im Tempel machen würde. Waren vielleicht noch nicht mal nur Juden, sondern auch ein paar Japaner mit Fotoapparaten, die geguckt haben, wie der Tempel aussieht und auf Sightseeing-Tour gewesen sind. Auf jeden Fall total gemischtes Publikum und alle Leute stehen um Jesus rum. Und dann heißt es, dass Jesus die Gelegenheit beim Schopf ergriff und er setzte sich hin, um sie zu lehren. Jesus hat sich zum Lehren immer hingesetzt. Ich weiß nicht warum, ich mache das lieber nicht. Und jedenfalls, Jesus setzt sich hin, um zu lehren und ich denke mal, er wird ihnen das Reich Gottes gepredigt haben. Er wird darüber gesprochen haben, was es für göttliche Prinzipien gibt. Er wird über Himmel und Hölle geredet haben und das Alte Testament ausgelegt haben und alles, was er sonst so gepredigt hat, das hat er auch jetzt im Tempel in Jerusalem gepredigt. Und da auf einmal, während er mittendrin ist und diese ganzen 350 Augenpaare irgendwie völlig gespannt auf ihn gucken und alle Leute wie gebannt an seinen Lippen hängen, gibt es auf einmal von der Eingangstür des Tempels her eine laute Bewegung. Auf einmal der ganze Tempel voller Unruhe und es wird geschrien und gerufen und man weiß erstmal gar nicht genau, was passiert ist. Und jedenfalls Jesus unterbricht seine Predigt und es wird immer unruhiger um ihn herum. Und auf einmal sieht er, dass da mehrere Pharisäer kommen, die auch wahrscheinlich sehr imposant ausgesehen haben, mit langen Schläfen, Locken und Bärten und diesen wallenden Gewändern. Und alle sind irgendwie hochrot im Kopf und sichtlich angespannt und erregt und ganz schön ärgerlich. Und in ihrer Mitte haben sie eine kurmelig gekleidete Frau. Kurmel habe ich in Remscheid gelernt, das heißt Unordnung. Also die Frau war irgendwie ganz schön derangiert, würde man auf Französisch sagen. Ne? Das Haar zerzaust, die Kleidung in Wallung geraten, den Schleier verrückt. Und so wird sie jetzt auf einmal in die Mitte dargestellt. Und die Pharisäer reden wild durcheinander und schließlich setzt sich einer durch, der älteste von ihnen. Und er sagt, hey Meister, wir haben diese Frau hier ertappt, auf frischer Tat, beim Ehebruch. Und das Wort Ehebruch verändert die Situation völlig oder auf jeden Fall die Atmosphäre. Das ist etwas, da redet man im Tempel nicht drüber und so eine spärlich bekleidete Frau hat auch noch niemand mit in den Tempel gebracht. Also jetzt auf einmal irgendwie totale Aufmerksamkeit, absolute Spannung. Es wird im Tempel über etwas Verbotenes geredet und sogar über etwas Sexuelles. Alle Leute sind auf einmal total gespannt. Die einen sind total angewidert, als sie das Wort hören. Und die Nächsten sind interessiert, sag ich mal ganz vorsichtig. Also ich meine, die Menschen werden damals nicht anders gewesen sein als heute. Also das war auf jeden Fall so ein Thema, das Aufmerksamkeit mit sich gebracht und hervorgerufen hat. Und dann sagen die Pharisäer ja auch noch, die Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt worden. Und da macht sich natürlich auch so jeder seine Gedanken, von denen auch nicht alle in den Tempel gehören würden. Aber es ist auf jeden Fall eigentlich für die Frau eine super peinliche Sache. Ich weiß nicht, wie es gelaufen ist. Also entweder ist sie zu einem verheirateten Mann gegangen oder ein verheirateter Mann zu ihr oder sie war verheiratet und hatte einen Liebhaber oder es muss eine vierte Möglichkeit geben, aber die habe ich gerade nicht im Kopf. Genau, oder beide waren verheiratet oder keine Ahnung, wie auch immer. Und ja, irgendwie werden sie auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch, was natürlich sowieso schon super peinlich ist. Also wahrscheinlich ist es so gewesen, dass die Nachbarn das mitgekriegt haben, dass da diese Besuche stattgefunden haben. Und irgendwann, als man das auch nicht mehr vertuschen konnte, haben sie dann die Polizei oder den Synagogenvorsteher oder was weiß ich auch, wen auch immer geholt. Und der kommt jetzt rein, irgendwie als die Sache gerade nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Also da konnte keiner mehr sagen, es ist nicht, wie es aussieht. War auch keine Zeit mehr, unter den Schrank zu verschwinden oder ins Bett oder umgekehrt ins Bett oder egal. Ihr wisst, was ich meine. Also es war auf jeden Fall irgendwie total völlig in flagranti. Und es ist nicht nur peinlich gewesen zu der Zeit, sondern das war tödlich. Denn das Gesetz des Mose hat ganz, ganz deutlich gesagt, dass Ehebrecher getötet werden müssen. Interessanterweise, ich habe das nachgelesen, eigentlich beide, der Mann und die Frau. Also da war gar kein Unterschied jetzt zwischen den Geschlechtern. Aber komischerweise haben die Pharisäer nur die Frau mitgenommen. Ich weiß nicht, ob da mit zweierlei Maß gemessen wurde oder ob der, keine Ahnung, der Mann vielleicht ein Bekannter von ihnen war und sie ihn deshalb haben laufen lassen oder so. Auf jeden Fall komischerweise, das ist echt eine ganz merkwürdige Geschichte, nehmen sie wirklich nur die Frau mit und bringen sie in den Tempel und schleifen sie vor Jesus, um Jesus diesen Fall darzulegen. Und jetzt sagt Johannes, dass sie eigentlich eine ganz gemeine Falle aufgestellt haben. Die haben das nicht gemacht, um die Meinung von Jesus dazu zu hören, sondern die haben es gemacht, um Jesus aufs Glatteis zu führen. Und es gibt ja einige Stellen in den Evangelien, wo das passiert ist, wo die Pharisäer mit irgendeiner Frage zu Jesus kommen und eigentlich zielt es nur darauf ab, einen Grund zur Anklage zu finden. Und die Falle daran war folgende. Israel war damals unter römischer Besatzung und die Römer haben sich ein Recht absolut alleine vorbehalten, nämlich das Recht auf Todesstrafe. Das heißt also, rein juristisch hätten die Frau gar nicht umbringen können. Also Steinigung war absolut verboten. Das hätte der römische Statthalter bestätigen müssen. Das hätten die eigentlich gar nicht von sich aus machen dürfen. Jetzt, wenn man das so geschichtlich mal ein bisschen nachliest, dann wirst du feststellen, dass Israel auch immer so eine Unruhekolonie gewesen ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn da die Volksseele übergeschäumt wäre, dann hätten sie die Frau wahrscheinlich trotzdem gesteinigt und am Ende wäre es keiner gewesen. Aber so rein juristisch, rein formal hätte das eigentlich gar nicht stattfinden können. Und die Falle daran war jetzt, was soll Jesus antworten? Entweder könnte er sagen, ja, ihr habt recht. Nach dem Gesetz des Mose heißt es irgendwie, die Frau muss sterben und deswegen lasst uns rausgehen und lasst uns die jetzt sofort steinigen. Dann hätte er ganz großen Ärger mit den römischen Behörden. Dann hätten die Pharisäer hingehen können und hätten sagen können, ja, guck mal, römische Behörden, irgendwie da dieser Prediger, der sagt irgendwie, dass das Gesetz des Mose weit über eurem Gesetz steht und der sagt, wir sollen das durchführen auf Biegen und Brechen und da müsst ihr eigentlich was gegen machen, der hat schon so viel Einfluss und das geht ja gar nicht an, irgendwie, dass der solche Sachen predigt und werft den doch mal bitte ins Gefängnis. Das Zweite, was Jesus hätte machen können, wäre, dass er sagt, ja, irgendwie das Gesetz des Mose, aber das ist ja gerade gar nicht anwendbar unter den Bedingungen, unter denen wir jetzt leben, ist ja römisches Recht und wir dürfen die Frau ja gar nicht umbringen. Und dann wäre er bei den Juden natürlich völlig unten durch gewesen, wenn er gesagt hätte, dass Gottes Gesetz sich menschlichen Satzungen unterordnen muss und dass das, was Gott gesagt hat, nicht so wichtig ist, wie das, was der römische Kaiser sagt, dann hätten die Juden kein Wort mehr mit ihm geredet und hätten auf keinen Fall mehr zugehört, wenn Jesus irgendetwas erzählt hätte. Und jetzt macht Jesus etwas super Berühmtes, nämlich er hockt sich hin und malt mit dem Finger auf den Boden. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass das draußen gewesen ist. Ne? Also in meiner Vorstellung war die Szene immer am Strand, weil ich nicht gedacht hätte, dass man da im Tempel auf dem Boden malen könnte. Ja, und jetzt habe ich hier festgestellt, man kann das durchaus machen. Obwohl ich hier sogar schon gefegt habe, kann ich immer noch mit dem Finger auf dem Boden malen. Also so unrealistisch ist die Szene gar nicht. Es ist kein Fehler in der Bibel, sondern ja, einfach dreckiger Tempelboden. Und Jesus sitzt da und er malt und malt und malt. Und es ist Gegenstand heftigster theologischer Diskussionen und unglaublicher Spekulationen, was Jesus denn eigentlich auf diesem Boden gemalt hat. Und mich interessieren ja solche Sachen immer und da gucke ich dann auch manchmal in Bibelkommentare oder wenn ich Prediger, vor allem denen weiß, dass sie über diese Stelle reden, dann versuche ich immer mal mir das anzuhören, um rauszufinden, was meinen die denn, was Jesus da eigentlich gemalt hat. Und ich bin zum Schluss gekommen, ich habe keine Ahnung. Und es ist wahrscheinlich auch gar nicht wichtig, denn wenn Jesus etwas Bedeutungsvolles reingemalt hätte, dann wäre wahrscheinlich Johannes so akkurat gewesen und hätte genau gesagt, was Jesus da geschrieben hat. Wir sind Freitag zu der Lösung gekommen, dass Jesus eventuell mit mehreren Anläufen das Haus von Nikolaus gemalt hat. Und das halte ich auch gar nicht für so unrealistisch, weil ich finde das auch immer schwer, das mit einem Strich zu malen. Und da brauche ich auch immer so ein bisschen für. Und es könnte sein, dass es das gewesen ist. Kann auch sein, dass es bedeutungsschwerer war und er seine Einkaufsliste in den Staub gemalt hat oder irgendwas. Auf jeden Fall ist Jesus so eine ganze Weile am in den Staub schreiben. Und irgendwann wird es den Pharisäern zu bunt und sie unterbrechen ihn immer wieder in seinem Malen und kommen immer wieder mit der Frage und sagen, Meister, was sollen wir denn jetzt mit dieser Frau machen? Und dann heißt es, dass Jesus sich irgendwann erhoben hat und er beantwortet ihre Frage eigentlich mit einer Art Gegenfrage und geht gar nicht mehr darauf ein und sagt ihnen nur, okay, Freunde, wer von euch ohne Schuld ist, der kann ja mal anfangen. Und dann hockt er sich wieder hin und malt weiter. Und das heißt dann weiter, wie das gemalt hat und gemalt und gemalt und irgendwann guckt er sich um und keiner ist mehr da. Einer nach dem anderen sind alle von den Pharisäern, von den Ältesten an, heißt es da, rausgegangen und nachher war nur noch die Frau alleine. Das heißt also, irgendwann, während Jesus da gemalt hat, muss eine Atmosphäre in den Raum gekommen sein, dass es jedem, der da war, klar gewesen ist, dass er nicht das Recht hätte, dieses Gesetz, das wirklich göttlichen Ursprungs war, wenn nicht das Gesetz hätte, das Recht hätte, dieses Gesetz durchzuführen. Und ich glaube, dass die Leute, die da gewesen sind, eine Lektion gelernt haben in dem Moment, die sie ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen würden. Nämlich, dass worin sie richten, eigentlich sie selbst auch gerichtet werden müssten. Und dass keiner das Recht hätte, darauf zu pochen, dass dieses mosaische Gesetz wie völlig durchgezogen wird, weil er eigentlich damit nur sich selber schuldig sprechen würde und ganz deutlich machen würde, ich hätte die gleiche Strafe verdient wie diese Frau. Das war schon einiges, nachdem Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Und da galten ja ohnehin schon eigentlich härtere Maßstäbe, als das im Gesetz des Mose üblich war. Denn Jesus hatte ja schon gesagt, dass Ehebruch nicht nur ist, dass man mit jemand anderem ins Bett geht, sondern dass Ehebruch in den Gedanken anfängt. Und ich vermute mal irgendwie, dass da einige von diesen Pharisäern echt die Krise gekriegt haben und gemerkt haben, so ja, ich habe es vielleicht noch nicht so gemacht, aber hey, dann gedacht irgendwie definitiv. Und dass sie es einfach gemerkt haben, ich bin genauso schuldig daran wie diese Frau und ich könnte genauso jetzt in der Mitte stehen und vor Gottes Thron wäre ich genauso schuldig wie diese Frau. Und das ist so die erste Lektion, die ich eigentlich auch hier reinbringen möchte, weil ich denke, dass es uns in der Situation genauso gegangen wäre und dass wir das auch lernen können, was die Pharisäer da gelernt haben, nämlich sei vorsichtig, damit, wenn du jemand anders Gottes Gerechtigkeit an den Hals wünscht oder dich darüber ärgerst, dass jemand anders nicht das bekommt, was er verdient, dann sei echt vorsichtig damit, sowas zu denken oder auszusprechen und sei lieber froh darüber, dass du auch nicht das bekommst, was du verdienst, sondern dass du das bekommst, was Christus eigentlich verdient hätte, weil Jesus diese ganze Strafe auf dich genommen hat und das ist echt richtig gut. Und wir sollten nicht so diese Haltung haben, wie die Pharisäer das gehabt haben, dass wir über andere Leute richten und urteilen und den Splitter im Balken des Nächsten sowieso dauernd sehen, im Auge des Nächsten, aber den Balken in unserem eigenen Splitter nicht sehen. Das sollte eigentlich nicht so der Fall sein. Ist aber auch echt kompliziert, oder? Ich meine, Splitter, Balken, Augen in einem Gleichnis, wie soll ich das merken? Meine Güte, ey. Ja, ich bin ja Prediger und kein Schreiner. Und jetzt stellt euch die Geschichte mal von Seiten der Frau vor, weil das ist eigentlich fast noch faszinierender. Die wird erwischt und weiß sofort, dass ihre Stunde geschlagen hat und ist hundertprozentig sicher, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. In den Gesichtern der Leute, die sie erwischt haben, ist kein Stückchen Gnade. Ganz im Gegenteil, da ist mir so diese Art von Schadenfreude, die man dann manchmal auch empfinden kann in solchen Momenten. Und sie weiß irgendwie, ich werde diese Sache nicht überleben. Und dann hört sie irgendwie, diese Leute wollen sie noch zu irgendeinem anderen, noch berühmteren Rabbi bringen, als sie selber das sind. Und vielleicht hat sie mal von Jesus gehört, aber richtig gekannt haben wird sie ihn nicht. Und sie weiß jetzt, wenn ich bei dem Rabbi ankomme, dann gibt's garantiert richtig Ärger. Und dann wird sie dahin geschleift und sie wehrt sich mit Händen und Füßen und schreit und versucht da zu entkommen und alles zu machen, was irgendwie möglich ist. Und dann kommt sie zu Jesus und ist hundertprozentig davon überzeugt, dass das ihr letzter Tag sein wird. Und dann sagt Jesus diese Sachen und am Ende steht sie mit Jesus völlig allein in dem Tempel da. Und er sagt ihr, wenn dich keiner verurteilt hat, dann will ich das auch nicht tun. Und jetzt geh und sündige nicht mehr. Ich meine, dass das für die Frau wahrscheinlich so die Erfahrung ihres Lebens gewesen ist. Dass sie nämlich zu einem Richter geführt wurde und statt eines Richters trifft sie da einen Retter. Und dass es diese Frau wahrscheinlich total umgekrempelt hat. Und dass auch dieser letzte Satz von Jesus, jetzt geh und sündige nicht mehr, dann nicht irgendwie eine schwierige Sache für sie gewesen ist, sondern dass sie so erleichtert war, irgendwie von dieser Gnade Gottes, die ihr da begegnet ist, dass es ihr leicht gefallen sein wird, nicht mehr zu sündigen, keinen Ehebruch mehr zu begehen und diese ganzen Sachen, dass es wahrscheinlich eine solche Motivation in ihr freigesetzt hat, dass es auch geklappt hat, dass Jesus ihr befohlen hat, dann auch nicht mehr zu sündigen. Und hier kommt einfach so ein großes Prinzip irgendwie von Gott rüber, nämlich Gott will von niemandem der Richter sein. Das ist definitiv nicht das, was Gott geplant hat. Sondern ich glaube, Gottes Ideal ist es, dass wir alle irgendwann mal vor dem großen weißen Thron erscheinen, nachdem wir gestorben sind. Und dass wir alle keinem Richter begegnen, sondern dass wir einem Retter begegnen. Und das ist genau der Grund, warum Jesus gekommen ist, ist, dass wir alle die gleiche Gnade bei Gott erfahren können, die diese Frau erfahren hat. Und es ist das gleiche Prinzip wie da. Irgendwie, man wird Gottes Gnade nur in Jesus finden. Und deswegen ist das immer, gut, ich sage es immer wieder, es ist die Botschaft, die wir haben, ist, es gibt eine Versöhnung mit Gott. Und es ist möglich, durch diesen Jesus mit Gott ins Reine zu kommen und irgendwann keinen Richter zu finden, sondern einen Retter zu treffen. Und ich finde das so stark illustriert in dieser Geschichte, wie fast eigentlich nirgendwo anders, dass es tatsächlich so ist und wie das in Jesus sich Gottes Gnade zeigt und dass es nichts Besseres geben wird, als irgendwann einmal vor Gottes Richterthron zu stehen und zu sehen, hey, ich bin echt rein. Meine Sünden sind mir vergeben, es steht nichts zwischen Gott und mir und ich habe freie Fahrt in die Ewigkeit beim Herrn, weil ich Jesus hier auf dieser Welt, in diesem Leben kennengelernt habe. Eigentlich war das Thema heute, und da möchte ich jetzt auch darauf kommen, so der zweite Teil oder die zweite Beantwortung der Frage, wozu denn eigentlich das Gesetz da ist. Paulus redet im Römer 3 darüber, vorletztes Mal hatten wir Römer 5, da ging es um andere Aspekte. Und im Römer 3, Vers 20 sagt er, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch oder wird kein Mensch vor Gott gerechtfertigt. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das heißt also, man wird nicht gerecht dadurch, dass man das Gesetz des Alten Testamentes minutiös einhält. Selbst wenn du es schaffen würdest, du wirst nicht gerecht dadurch. Sondern alles, was dieses Gesetz macht, ist, dass es dir zeigt, dass Sünde in deinem Leben ist. Alles, was das Gesetz macht, ist dir zeigen, dass du moralisch daneben gegriffen hast, dass du nicht so gelebt hast, wie Gott es sich vorstellt und dass etwas in deinem Leben ist, was nicht in Ordnung ist. Es bringt Erkenntnis der Sünde. Wenn du dich richtig damit auseinandersetzt, wirst du merken, tatsächlich, ich bin ein Sünder. Und das ist erstmal alles, was das Gesetz macht. Dann sollte nicht der Reflex kommen, ja gut, dann strenge ich mich noch mehr an, um das Gesetz zu halten, denn das wird nur zu weiterer Frustration führen. Man wird nicht aus Gesetzeswerken gerecht, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir singen manchmal dieses Lied, hier Kruno hat es letztes Mal auch gesungen, von DC Talk in the Light. Finde ich ein total tolles Lied, ist leider nicht auf Deutsch, aber da ist so, in der Strophe heißt es da, Ja, genau, richtig. Ich verabscheue mein eigenes Verhalten und das führt eigentlich nur dazu, meinen Verdacht zu bestätigen, dass ich immer noch ein Mensch bin, der einen Erlöser braucht. Ey, und das ist so gut. Ne? Das ist eigentlich eine Sache, die total frei machen kann. Wenn du merkst, ich habe noch Sünde in meinem Leben, es sind Sachen nicht in Ordnung, dann kann das wieder dazu führen, dass du sagst, meine Güte, ich will das doch eigentlich überhaupt nicht haben, aber du hast halt diese Erkenntnis der Sünde. Du weißt, dass das da ist. Und es sagt eigentlich nur eins über dich aus, nämlich du brauchst immer noch einen Erlöser. Du bist immer noch jemand, der es nicht alleine schafft. Und du wirst es ohne Jesus nicht schaffen, durchs Leben zu kommen. Du wirst es ohne Jesus schon gar nicht schaffen, durch das Gericht zu kommen. Aber du hast diesen Erlöser und Jesus ist in deinem Leben und Jesus macht dich gerecht. Und so hält das in einer gewissen Demut, weil man immer wieder sieht, ich bin noch abhängig von Gott. Ich könnte es alleine nicht schaffen, sondern ich brauche tatsächlich diesen Gott. Und dann redet Paulus weiter darüber im Römer 10, Vers 4. Und das ist so ein Vers, den kann man fast schon auswendig lernen. Habe ich auch gemacht. Da heißt es, denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Also am Ende des Gesetzes, am Ende aller deiner Bemühungen, steht nicht die Gerechtigkeit, sondern steht Christus. Am Ende aller deiner Bemühungen um gutes moralisches Leben, um Heiligkeit und alles, wirst du immer an den Punkt kommen, dass du sagen musst, ja, ohne Jesus geht's nicht, könnte ich nicht schaffen, keine Chance, keine Möglichkeit. Und ein letzter Vers dazu, der kann eigentlich bei einer Predigt über Johannes 8 nicht fehlen und den müsste wirklich eigentlich jeder mal auswendig lernen, ist auch gar nicht so lang, ist Galater 3, Vers 24, weiß jemand, was da steht? Außer dir mit der Bibel hier. Da steht, dass das Gesetz uns ein Zuchtmeister geworden ist auf Christus hin. Und ich habe das vor Jahren mal in einer Predigt gehört, dass der Zuchtmeister damals eigentlich nicht ein Lehrer gewesen ist, sondern er war ein Haussklave, der die Kinder zum Lehrer gebracht hat. Ich habe das jetzt nochmal nachgelesen und es ist tatsächlich so. Ich lese gerne griechische Lexika, jedenfalls hin und wieder. Und bei Gingrich, so ein englischer Bibelgelehrter, heißt es irgendwie, dass der Zuchtmeister tatsächlich genauso jemand gewesen ist. Er war der Sklave in einem reichen Haus, der morgens die Kinder geweckt hat, der sie fertig gemacht hat, unter die Dusche gestellt, Zähne geputzt, den Schulranzen gepackt, Bütterchen reingetan, in die Kutsche gesetzt, hingefahren, beim Lehrer abgegeben und 5 Stunden später wieder da abgeholt. Und er hat dafür gesorgt, dass das Kind einfach zum Lehrer gebracht wird und da etwas lernt. Und das ist genau das, was das Gesetz macht. Und das ist das Bild, wie was Jesus in Johannes verwendet. Da kommt das Gesetz, repräsentiert durch die Schriftgelehrten, und nimmt diese Frau, die überhaupt nicht will, und schleift sie zu Jesus. Und da begegnet sie Gott, dem Retter. Und das ist genau das, was das Gesetz machen soll. Es soll dich nicht gerecht machen, sondern es soll dich beim Schlawittchen packen und zu dem bringen, der das Gesetz erfüllt hat und der dich gerecht machen kann, zu Jesus. Das ist der ganze Job des Gesetzes. Habe ich noch im anderen Griechisch-Lexikon nachgeguckt, in meinem geliebten Kittel. Also falls ihr mal ein Griechisch-Lexikon kaufen wollt, Gerhard Kittel ist also die größte Autorität eigentlich auf dem Gebiet. Ein ganzer Regalmeter dicke Bücher. Und der hat geschrieben, Moment, das muss ich nachlesen. Ein schönes Zitat: Die Erziehung durch das Gesetz hört auf mit dem Mündigwerden des Menschen. Das heißt, das Gesetz erzieht, und solange das Kind nicht mündig ist, nicht volljährig ist, ist es eigentlich unter dem Willen sogar des Haussklaven gewesen. Der konnte nicht sagen, ich gehe nicht in die Schule, obwohl er eigentlich ja gesellschaftlich über dem Sklaven gestanden hat, sondern der Sklave war höher als er. Und erst wenn er erwachsen geworden ist, dann hat sich die Sache auf einmal gedreht und der Sklave musste das machen, was das Kind gemacht hat, aber vorher war es genau umgekehrt. Und so ist es auch hier, dass solange du unmündig bist, solange du nicht Christus verstanden hast, solange nicht Jesus in deinem Leben ist, wirst du unter dem Gesetz sein und du wirst darunter leiden und du wirst immer wieder deine moralischen Schwierigkeiten finden. Aber wenn Jesus in deinem Leben da ist, dann fängt an, dass er dich frei macht davon, dass seine Vergebung in dich hineinfließt, dass du verändert wirst und auf einmal bist du nicht mehr unter dem Gesetz, sondern du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes geworden und du stehst über dem Sklaven, der dich dahin gebracht hat. Ah, es ist Wahnsinn. Also ich könnte echt noch länger darüber predigen, weil das sind so tiefe Verse, die Paulus da hat irgendwie. Und da gibt es jetzt noch einige von. Aber ich weiß, dass ja Predigten auch nicht länger als 20 Minuten sein dürfen. Und ich glaube, wir schon länger als 40. Und deswegen höre ich jetzt auch mal auf damit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns freigemacht hast vom Gesetz her. Ich danke, dass wir nicht unter dem Gesetz stehen. Ich danke, dass wir auch nicht unter dem Fluch des Gesetzes stehen. Jesus, danke dafür, dass wir nicht gerecht werden können aus eigener Kraft, dass wir auch nicht gerecht werden müssen aus eigener Kraft, sondern dass du unsere Gerechtigkeit bist. Und Jesus, so bete ich mir, dass jeder in dieser Stadt, der dich noch nicht kennengelernt hat, rauskommt aus dieser Erziehung des Gesetzes und dich kennenlernt, Herr. Gott, ich bete mir, dass keiner in dieser Stadt mehr irgendwie davon ausgeht, dass mit dir Leben einfach nur Befolgen von Regelwerken ist, sondern ich bitte dich, dass jeder in unserem Umfeld zumindest schon mal versteht, dass Christsein viel mehr ist, dass es eine Beziehung zu dir ist und dass du der einzige Weg bist, um mit Gott ins Reine zu kommen. Vater, ich bete auch, dass das hier ist, irgendwie, dass jeder, der hier noch unter Sünde leidet, Gott, dass er versteht, dass Sünde dich anzieht, einfach weil ein Erretter darauf steht, zu erretten. Herr, so bitte ich dich, dass das uns nicht abhält, in deine Gegenwart zu kommen, sondern dass es uns motiviert, in deine Gegenwart zu kommen und dich zu finden und einfach zu merken, dass du uns immer wieder gerne vergibst, Herr, dass du gerne bei uns bist und dass du uns gerne veränderst, Herr. Herr Gott, ich bete, dass das passiert, in Jesu Namen. Ich gebe euch nochmal eben einen Vers mit. 2. Korinther 5, 21 ist auch wieder ein total geiler Vers. Habe ich, glaube ich, schon sehr oft gesagt, da heißt es, dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir die Gerechtigkeit werden, die in Gott gilt. Und wenn du jetzt hier bist und immer noch irgendwie ein Problem damit, immer noch irgendwie darunter leidest, dass Sachen nicht so laufen, wie du es dir vorstellst, und wenn es vor allem dich davon abhält, in Gottes Gegenwart zu kommen, dann denk einmal darüber nach, wie das Gott dich in Christus schon zur Gerechtigkeit gemacht hat, die vor ihm gilt. Und dass es nichts geben kann, was dich aus dem Thronsaal Gottes raushält. Und es gibt auch keinen Ort, wo man besser frei werden kann von Sünde und wo man mehr Veränderung kriegt als direkt vom Thron Gottes. Und deswegen darf es dich nicht davon abhalten, sondern eher im Gegenteil. Wenn du merkst, es läuft etwas verkehrt, lauf damit zu Jesus, lauf nicht vor ihm weg. Du wirst bei Jesus keinen Richter finden, du wirst immer einen Retter finden und er hilft gerne. Amen.